Ich gehe aber davon aus, auch wenn wir noch im Altersheim sind, dass wir trotzdem dann noch Lust haben, zum analogen Jass klopfen und ein analoges Bier trinken und am nächsten Tag wieder irgendwie mit unseren digitalen Gadgets beschäftigt sind. Ich glaube, das wird eine sehr hybride Welt, wo wir dann zusammen werden alt werden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Changemaker, der Podcast mit frischen Perspektiven für Führungskräfte und alle, die etwas wollen, bewegen. Mein Name ist Martin Oswald und mein heutiger Gast lebt mit einem Bein schon ein bisschen in der Zukunft. Der Sven Ruess hat sich nach vielen Jahren in der Medienbranche selbstständig gemacht und fokussiert inzwischen recht auch stark auf das Thema künstliche Intelligenz. Über das reden wir heute. Grüezi Sven.
Ciao Martin, danke, dass ich bei dir darf sein.
Sehr, sehr gern. Schön nimmst du dir Zeit. Du hast 2022 deine eigene Firma gegründet mit dem Namen Post Futurum. Das heisst ja so viel wie «Nach der Zukunft». Was hat dich da inspiriert?
Genau, es ist wie so ein bisschen ein Futur 2, so ein bisschen irgendwie näher an der Zukunft sein. Ich habe lange irgendwie überlegt, ja, es muss irgendetwas digital in meine Firma-Namen rein. Bis ich dann irgendwie realisiert habe, hey, nein, es gibt schon alles irgendwie mit dem Wort digital. Lass uns doch etwas Latinisches finden.
Hast du Latin gehört?
Ich habe tatsächlich Latin gehabt, so richtig harte Latinlehrer gehabt, alte Schule mit Krawatte, Anzug, immer müssen aufstehen, wenn er reingekommen ist.
Der
und der hat mich wahrscheinlich sehr inspiriert, darum Post Futurum.
Aber du siehst auch noch nicht über die Zukunft aus, oder?
Hey, leider nicht. Aber ich bin gerne irgendwie immer ein bisschen näher an der Zukunft, wenn irgendwie dort da passiert so viel irgendwie und da kannst du irgendwie neue Sachen ausprobieren, lernen. Das finde ich, das motiviert mich.
Wir reden auf jeden Fall über die Zukunft oder auch deine Vision von der Zukunft. Aber fangen wir doch trotzdem mit der Realität an. Du bist vor kurzem in San Francisco gewesen und hast in den sozialen Medien ein Video gepostet, wie du in einem selbstfahrenden Auto sitzt. Also du auf dem Beifahrersitz, auf dem Fahrersitz niemand. Und ja, wie hat sich das angefühlt?
Hey, ich bin schon das zweite Mal vor einem anderthalb Jahren schon in San Francisco gewesen und mit den Waymos umeinander gefahren. Und das ist wirklich irgendwie noch sehr komisch. So die ersten 5 Minuten hast du wirklich Schiss, wenn du allein im Auto hocken tust. Schaust immer, was er genau macht. Und dann gefühlt so nach 5 Minuten oder dann auch die zweite, dritte, vierte, fünfte Fahrt, der Mensch gewöhnt sich unglaublich schnell dran. Du findest es schon irgendwie, das ist schon völlig wurscht, dass das Auto einfach umeinander fährt. Und du merkst plötzlich auch, dass du das Auto eigentlich plötzlich für dich hast. Also, das klingt jetzt wie blöd, aber irgendwie, du kannst dich wie erholen, du kannst irgendwie miteinander reden in dem Auto und musst nicht irgendwie blöde Fragen vom Uber-Fahrer irgendwie oder irgendwie, wenn der Uber-Fahrer einen Kebab gegessen hat, dann schmeckst du das auch nicht. Also es ist dort irgendwie so wie das neues Feeling mit diesen Waymos. Und für mich war das immer so ein Science-Fiction-Szenario gewesen, als Kind, ich weiss noch, wir hatten so irgendwie so ein Mobilitätsbuch gehabt. Und da hat es irgendwie so, auf einer Topo-Seite ist da wie die Zukunft dargestellt worden, mit so selbstfahrenden Autos. Und für mich als Kind ist das wie so unvorstellbar gewesen.
Und jetzt ist es ja,
ist Realität. Und immer mehr von diesen Waymos fahren umeinander. Immer mehr andere Städte werden irgendwie mit Waymos geflutet. Bin gespannt, wenn das in die Schweiz, wenn die Waymos in die Schweiz kommen.
Es ist ja noch lustig, viele Leute sagen, sie hätten so ein bisschen wie Angst vor diesen selbstfahrenden Autos, weil sie müssen eine Art Kontrollen abgeben. Aber das ist ja noch ein lustiger Punkt, weil man bei jedem Taxifahrer oder Taxifahrerin ja Kontrollen auch abgeben. Also es geht auch ein bisschen um das Thema Vertrauen in die Technologie. Hast du das?
Ich habe wirklich Vertrauen in die Technologie und auch wenn eigentlich so die Zahlen, Daten, Fakten ja, wie anschaust, dann siehst du einfach, hey, pro gefahrenen Kilometer gibt es weniger Unfälle, als wenn wir Menschen fahren. Und das ist irgendwie dann doch irgendwie ein starkes Zeichen, dass das Vertrauen irgendwie sinnvoll ist, was wir diesen neuen Technologien geben.
Also ein gewisser Vertrauensvorsprung macht da vielleicht auch Sinn. Künstliche Intelligenz ist ja erstmal keine neue Entwicklung, es gibt schon lange, aber eigentlich erst, wo ChatGPT so auf den Markt gekommen ist und alle von uns so ein bisschen Zugang hatten zu einer Art künstlicher Intelligenz, ist natürlich irgendwie der Durchbruch dann gewesen. Hat es für dich so einen Moment gegeben, wo du gesagt hast, hey, jetzt passiert's?
Hey, das ist eigentlich wirklich auch in den ersten Wochen gewesen, Ende 2022, wo die ChatGPT jeder können ausprobieren und ich den dann auch ausprobiert habe und irgendwie die App abgeladen habe und ich immer wieder überrascht worden bin, was da produziert worden ist, was da irgendwie für lässige Sachen gekommen sind oder teilweise wie auch komischerweise falsche Sachen irgendwie produziert worden ist. Und das ist, also für mich ist das ein Moment gewesen, wo aus meiner Sicht wieder so etwas richtig Grosses sich wie verändert hat. Wahrscheinlich so das letzte Mal mit diesen Social-Media-Plattformen, wo man plötzlich überall kommunizieren und so. Das ist für mich so ein kleiner Game-Changer wieder gewesen. Und das sieht man jetzt auch, dass man 2015 ist es immer noch ein riesengroßes Thema. Und nur schon die Entwicklung in den letzten zweieinhalb Jahren, das ist ja irgendwie krass, was nur schon ein ChatGPT alles dazugelernt hat. Oder? Vor zweieinhalb Jahren hast du eine einfache Rechnung in einem ChatGPT irgendwie stellen und hast irgendwie falsche Resultate bekommen. Und heute kannst du irgendwie mit ChatGPT Deep Research irgendwie die Geisteranalyse oder Konzepte erstellen lassen von ChatGPT. Mhm.
Etwa in der gleichen Zeit hast du deine eigene deine Selbstständigkeit gestartet. Ist das wie so ein fast eine glückliche Fügung gewesen, das Thema KI plötzlich so omnipräsent war und du gesagt hast, hey, das schnappe ich mir auch so ein bisschen als Beratungsthema. Da mache ich mich schlau und entwickle mich drin.
Ich glaube, definitiv. Es ist wie so etwas komplett Neues gewesen, was mich einerseits mega fasziniert, wo mir auch klar war, hey, da wird in den nächsten Jahren ein grosser Bedarf da sein. Glaube ähnlich auch noch gerade so ein bisschen mit dem Thema, hey, die grossen Tech-Monopole, das ist auch noch so ein Thema, das mich stark beschäftigt, das ist jetzt auch plötzlich irgendwie so ein bisschen in allen Munde. Ich glaube, das ist auch eigentlich eine zufällige, eigentlich ein bisschen Glück gewesen. Ich glaube, dass die Themen jetzt auch gerade gekommen sind, wo logischerweise ja, auch fürs Business irgendwie ja, sehr positiv sind.
Mit welchen Fragen kommen denn Firmen auf dich zu beim Thema KI? Sind wir dann auf dem Niveau ChatGPT oder was sind so die Fragestellungen?
Ich glaube, häufig bin ich auch so in der Digital-Bubble, ähnlich wie wahrscheinlich du. Oder? Wir haben schon alles ausprobiert und haben irgendwie schon mit dem Operator Sachen gemacht und Videos gemacht und etc. Häufig so bei den Unternehmen musst du eigentlich wirklich fast noch bei den Basics anfangen. Hey, ChatGPT, was solltest du da machen? Was solltest du vielleicht nicht machen? Was kann der alles? Also ich bin immer wieder selber überrascht, dass ein Großteil der Unternehmen du wirklich noch so ein bisschen mit den Basics musst anfangen, weil viele Mitarbeiter irgendwie keine Zeit, keine Lust und auch ziemlich Angst irgendwie von diesen KI-Tools haben.
Es ist mir lustigerweise auch aufgefallen, dass auch gerade Jüngere, wo du denkst, hast, ja, für die ist doch das selbstverständlich, sage ich, ich habe Respekt davor. Also geht es darum, auch da, wenn du Unternehmungen antriffst, da einen gewissen Respekt abzubauen oder eine Angst abzubauen?
Ja, ich glaube, bei jeder Schulung, die ich gebe, sind so zwei grosse Themen, die dann immer kommen, so, hey, verlieren wir jetzt alle den Job, oder? Also so ein bisschen die Jobangst, wo irgendwie habe ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich die gute Antwort. Ich glaube, das wird verschiedene Jobprofile massiv verändern. Wird aber, glaube ich, deutlich länger gehen, als wir irgendwie glauben. Aber trotzdem müssen wir irgendwie neue Skills und so auch aufbauen. Also das ist so eine Frage, die immer kommt. Und die andere Frage ist wirklich so, ich weiß nicht, ob das ein schweizerspezifisches Thema ist, aber so das Sicherheitsthema, was dürfen wir überhaupt da fragen und Firmengeheimnis etc. Also viele Menschen sind so angsttrieben, sie wollen keine Fehler machen, als dass einfach mal sagen, okay, da gehe ich jetzt irgendwie das Risiko ein, dass ich irgendetwas mache, was ich vielleicht nicht sollte. Aber ja, also da ist wirklich grosse, bei vielen Menschen grosse Angst vorhanden, dass man da etwas Falsches macht und das dann irgendwo im Internet landet.
Wobei das Thema Datenschutz ja tatsächlich auch wichtig ist, wenn Firmen natürlich in diesen Chats in irgendwelche Firmendaten zahlen, der KI als Futter geben. Das ist eine berechtigte Frage, oder was passiert mit diesen Daten? Also was ist deine Antwort da, um sich allenfalls zu schützen?
Also nicht falsch verstehen, also komplett ein mega wichtiges Thema. Für mich muss ich jetzt Unternehmen wirklich auch Gedanken machen irgendwie mit diesen Corporate-Lösungen, dass es irgendwie im geschützten Rahmen die vertraulichen Informationen bleiben. Es sollte aber nicht irgendwie die Mitarbeiter daran hindern, einmal gewisse Sachen mal auszuprobieren. Also momentan habe ich zum Beispiel ziemlich Mühe, wenn Unternehmen so ChatGPT und andere Programme komplett sperren.
Verbietet.
Also das kommt mir irgendwie wie.
Das ist wie bei Social Media.
Wie Social Media, genau.
Facebook verboten in der Firma.
Man hat Facebook verboten, man hat irgendwie Twitter verboten. Und gleichzeitig hat jeder irgendwie ein Handy, wo er irgendwie alles kann machen auf dem Handy. Also irgendwie ja, völlig irrational komische Verbote aufzustellen. Wir müssen ja wie die Mitarbeiter enablen, die sollen ja wie ausprobieren und die sollen irgendwie Guidelines bekommen, was sollten machen und was weniger sollten machen. Aber ein Verbot ist für mich definitiv das Dümmste.
Verbot, sicher kein guter Rat. Gibt es weitere so ein bisschen typische Fehler, die Unternehmen Stand heute im Umgang mit KI machen?
Ein Fehler, den ich immer wieder so ein bisschen feststelle, ist, die Unternehmen realisieren, okay, AI, grosses Thema, wir müssen da irgendwie eine Taskforce oder so bilden. Ich glaube, alles noch richtig. Und dann wird aber häufig die Taskforce von IT-Leuten geleitet oder irgendwie maßgeblich bestimmt.
Tönt erstmal sinnvoll, oder? Die Technikaffine
tönt, also ist alles sinnvoll, aber sie vergessen eigentlich, dass irgendwie die Business-Leute eigentlich auch drin sollen, in dieser Taskforce eine Rolle spielen. Weil die IT-Leute tendieren ja dann, die geilste IT-Landschaft zu bauen, die geilsten Tools,
die eigentlich gar niemand anwenden will
oder kann. Und aus meiner Sicht müsste das viel mehr Business-Case-Treiben sein. Hey, wie könnte die KI uns helfen im täglichen Business, in der täglichen Arbeit? Und dann entsprechend die Business Case umsetzen. Und nicht irgendwie, was IT-mässig möglich ist. Das ist so ein zweiter Fehler, den ich mir wieder sehe.
Das ist ein guter Tipp, um die richtigen Leute am Tisch zu bringen bei diesem Thema. Oder also breit.
Es braucht alle. Oder? Ja, genau. Es braucht beide.
Ja. Wenn man so ein bisschen KI-Entwicklung in Stufen anschauen will, wäre für mich so ein bisschen, sage jetzt, der Umgang mit ChatGPT. Der einzelne Mitarbeiter, die einzelne Mitarbeiterin sagt, hey, mega cool, ich kann einen Text relativ schnell schreiben oder irgendwie ein Marketing oder ein Mail. Aber wo siehst denn du so ein bisschen die Stufen 2 und 3, wo Unternehmen sagen, okay, ChatGPT ist nett, das ist ein gewisser Effizienzgewinn, aber jetzt muss irgendwie KI einen Mehrwert irgendwie für die gesamte Organisation bringen. Was ist dort so die Weiterentwicklung, die du siehst?
Also ich sehe es sehr ähnlich. So die erste Phase, ich nenne es manchmal so Trial and Error. Komm, wir probieren das mal aus. Jeder kann mal da ein paar Sachen ausprobieren, verschiedene Tools ausprobieren. Und wieso aus meiner Sicht wieder der zweite Schritt ist eigentlich dann wie so ein bisschen eine gewisse AI-Roadmap erstellen. Hey, wo sind jetzt eigentlich die Use Case, wo wir dran glauben, wo irgendwie dann einen Produktivitätsgewinn wir uns versprechen oder wo wir neue Produktdienstleistungen könnten irgendwie konzipieren und dann eigentlich die Use Case irgendwie über Jahre umsetzt und dann müssen ja eigentlich wie dann die IT-Tools auch in die bestehende Landschaft eigentlich wie integriert werden. Dass man da nicht mehr so die Insellösungen, dass man dort irgendetwas produziert und nachher Copy-Paste und man das von ChatGPT dann irgendwie in ein anderes Tool. Das kann es ja dann nicht sein, wenn man dann mal die Zukunftsprozesse definiert hat.
Ein Krux hast du ja vorher schon angesprochen, oder die Bedrohung der Arbeitsplätze. Und da erkenne ich schon ein bisschen eine Ambivalenz drin, dass man natürlich in gewissen Bereichen den Leuten sagt, hey, probiert die Tools aus, wo sie wie gleichzeitig wissen, wenn die Tools mega gut funktionieren, dann macht das mindestens ein Stück von meiner Arbeit ein bisschen obsolet. Also beißt sich da die Katze ein bisschen in den Schwanz, dass man eigentlich von den Leuten erwartet, sie sollen das Zeug offen ausprobieren und auch mal neue Tools irgendwie testen und sagen, hey, wie könnte man die heutigen Prozesse KI-getrieben machen, wo man ja ein Stück weit dann irgendwie auch unter einem wirtschaftlichen Druck weiss, ja gut, aber wenn denn das so funktioniert, dann schaffst du deine Arbeit auch in der Hälfte der Zeit.
Also ich glaube, das ist so die eine Dimension, wie du es anschauen kannst. Du kannst es aber auch in einer anderen Dimension anschauen. Gerade viele Wissensarbeiter, wir kommen gar nicht nach, mit all unserer Arbeit zu erledigen. Und da sehe ich irgendwie KI positiv. Sie kann uns gewisse, vielleicht auch repetitive Tätigkeiten, die uns gar nicht so viel Spass machen, dass wir dort irgendeinen Effizienzgewinn überkommen. Dass wir dann eigentlich wie mehr können schaffen oder eigentlich all die Tätigkeiten, die dann irgendwie ein bisschen auf der Strecke bleiben oder auch mal sich wirklich mal Zeit nehmen für einen Mitarbeiter und irgendwie mal ein Führungsgespräch oder ein Mitarbeitergespräch, Reflexionsgespräch, was auch immer zu führen, dass wir dort eigentlich wieder ein bisschen mehr Zeit haben. Also ich sehe es eigentlich eher Entlastung, dass eigentlich wie mit der gleichen Manpower du dann eigentlich wie fast mehr kannst erledigen. Weil gerade in der heutigen Zeit ist die Welt wieder immer komplexer. Wir haben immer noch mehr Aufgaben, die man auch noch machen sollte. Ja, das ist so ein bisschen die andere Seite.
Das heisst aber auch, eben, dass Management muss aufpassen, dass man KI nicht einfach nur als Rationalisierungsebene sieht, sondern eben, dass man dann die Freiräume, die entstehen, auch bewahrt, damit eben die qualitative Arbeit kann entstehen kann, wie du sie sagst, mit Gesprächen führen und so weiter.
Oder? Also absolut, oder? Dass wir so ein bisschen wegkommen von dem Hamsterrad. Viele Leute sind so in dem operativen Hamsterrad. Und es wäre eigentlich viel besser, wenn sie am Freitagmittag schon fertig wären und sich mal noch ein bisschen auf der Metaebene Gedanken machen, wie wir eigentlich das Business noch weiterentwickeln oder was eigentlich noch gut wäre für die Zukunft.
Ich würde gerne mit dir noch einen Moment bei dem Faktor Mensch bleiben, weil unsere Welt wird ja jetzt ja immer mehr geflutet mit künstlich hergestellten Bildern und Videos und Text, oder? Und es ist ja auch durchaus schwierig zu erkennen, oder? Wo denn KI drinsteckt. Es wird also immer schwieriger feststellen, wo steckt wirklich der Mensch dahinter. Ein bisschen doof oder ketzerisch gefragt, braucht es dann bald irgendwie ein Label, dass man sagt, es ist eben nicht KI als Label, sondern human-made. Ist das ein Qualitätskriterium, das vielleicht in Zukunft an Gewicht gewinnt?
Also ich glaube definitiv und ich glaube auch sehr bald tun wir noch viel mehr deklarieren, wenn ein Bild irgendwie von einem Mensch gemacht worden ist oder von der KI
also
gemacht wird. Als umgekehrt, dass es irgendwie klare irgendein Stempel oder so drauf kommt, dass man weiss, das hat der Mensch gemacht, das hat die Maschine gemacht. Auf der anderen Seite wird es aber auch in der Zukunft glaub, wahrscheinlich immer noch komplexer, weil es eigentlich so immer Zusammenspiel irgendwie von Mensch und Maschine, man kann es gar nicht mehr trennen. Ja. Also angenommen, irgendwie, ich schreibe zwar den Text selber, aber irgendwie die AI optimiert dann den Text, macht das Korrektorat. Ja, muss man das jetzt transparent ausweisen? Oder nicht, da kann man sagen, ja, früher hat irgendein Word-Programm, hat es auch schon irgendwie ein Korrektorat dort gegeben, man hat es dann auch nicht ausgewiesen, dass es ein Word irgendwie ein Korrektorat vorgenommen hat oder was auch immer. Also ich glaube, dort wird es immer schwieriger, wenn so ein bisschen in dem Ping-Pong zwischen Mensch und Maschine etwas produziert wird, wie man das dann genau deklarieren will oder müsste.
Ich finde das eben ganz spannend zu dem Thema, dass du neulich ein Paper veröffentlicht hast auf LinkedIn zum Thema KI-Agenten. Gerade so ein sehr aktuelles, spannendes Thema, die uns im Alltag unterstützen und gewisse Arbeiten übernehmen. Und der spannende Punkt, du hast ja das Paper von einer KI schreiben lassen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und hast dann das deiner Community angeboten und gesagt, schreibt mir, wenn ihr Interesse habt an dem Paper. Und ich habe dann wie angefangen zu überlegen, hey, der Sven macht jetzt etwas mega Spannendes. Er hat einer KI den Auftrag gegeben, zum Thema KI-Agenten ein 30-seitiges Paper zu schreiben. Und die Leute finden das mega cool und sagen, hey Sven, ich würde das gerne lesen, abladen, mega cooles Papier. Aber das hast nicht du geschrieben, obwohl du viel weißt über das Thema. Und dann habe ich mich gefragt, ihr macht jetzt das Paper besser oder schlechter? Und, oder? Mhm. Ich habe dann wie den Versuch super spannend gefunden, wieso auf einer Meta-Ebene, was macht jetzt das mit der Perzeption von so einem Produkt, wo man kann sagen, ja, irgendwo, der Sven hat einen guten Prompt geschrieben und hat das wahrscheinlich nochmal redigiert und gegengelesen. Aber für mich als Leser oder Leserin, wie wichtig ist es denn, dass jetzt Sven seine Expertise drinsteckt, versus, ja, KI hat das ziemlich gut geschrieben. Also, wie siehst du das?
Also, tatsächlich so, ich habe es irgendwie ein ziemlich spannendes Experiment gefunden. Ich habe, also seit Monaten beschäftige ich mich so ein bisschen mit den KI-Agenten. Und dann ist gerade wirklich im Kollegenkreis, kannst du es nicht einmal abschreiben, was du eigentlich wie weißt. Und dann bin ich wirklich so in dem Dilemma gewesen, ja, hey, ich finde die Zeit nicht.
Klassisches
Dilemma. Und dann habe ich mir wirklich gesagt, okay, ich gebe mir wirklich, es sind 4 Stunden, wo ich mir Zeit gegeben habe, von einem leeren Blatt bis zum PDF, wo dann gestaltet und mit Bildchen und allem. Und ich bin wirklich ziemlich ins Schwitzen gekommen. Logisch, weil es KI hat eigentlich den meisten Textteil hat KI geschrieben. Ich habe logischerweise aber zum Beispiel auch gesagt, hey, es sind so 3 Branchen, wo es dann so ein bisschen genauer anschaut. Dann habe ich dann so ein bisschen Medienbranche genommen, E-Commerce und Versicherungen. So von Branchen, wo ich dann auch ein bisschen Ahnung habe, oder? Wo ich dann auch wieder kann bis Challenge überprüfen und so. Also ich bin irgendwie wirklich mega erstaunt gewesen, wie qualitativ das gut rausgekommen ist.
Hast gar nicht so viel
redigieren. Ich habe nicht viel redigieren. Der grösste Aufwand war ein Quellenverzeichnis, wo es irgendwie falsche Links und nicht irgendwie wissenschaftlich, alphabetisch und so. Also das wäre eigentlich schneller gewesen. Ich hätte es wie selber gemacht. Und ich habe natürlich gewisse Links schon zur Verfügung gestellt oder irgendwie auch PowerPoint-Präsi, die ich zu dem Thema schon gestellt habe. Also es hat sich dann schon sehr orientiert an dem, was ich schon so ein bisschen zusammengestellt habe. Aber es ist jetzt auch etwas irgendwie, ja, so auf Meta-Ebene mal ein super spannendes Experiment. Da kann man dann auch überlegt, ja, soll ich es sagen oder soll ich es nicht sagen und schauen, was die Leute oder was die Feedbacks sind. Ich bin mega überrascht gewesen, dass das jetzt irgendwie eigentlich niemand interessiert hat.
Das ist der springende Punkt. Also
das ist wirklich
Punkt,
so, niemand interessiert, sondern komm, ich will das.
Ja.
Und das hat mich wirklich noch überrascht, weil häufiger sagt man ja dann, ja, eigentlich kein Inhalt werden irgendwie skeptischer beurteilt, oder? Wenn ich weiss, dass es von der KI ist, yeah, ist nicht so gut. Aber jetzt in dem Case ist das gar kein Thema gewesen.
Ich habe mir dann überlegt, wenn man das Gedankenexperiment noch ein bisschen weiter treibt, oder? Ich bitte jetzt KI ganz sorgfältig mit gutem Prompt ein Krimi zu schreiben. Und ich bin überzeugt davon, KI wird auch das können. Wenn ich jetzt mich wieder in Position von einem Leser oder von einer Leserin zurückversetzen und sagen, hey, das ist ein super Krimi. Wie wichtig ist es für mich, überhaupt zu wissen, ob das ein Mensch oder eine KI produziert hat? Früher oder später ist das Gleiche mit Musik, die ja heute schon über KI hergestellt werden kann, die ziemlich gut tönt. Vielleicht gibt es übermorgen den ersten Kinofilm, der komplett über KI entstanden wird. Was ist dein Eindruck? Kommen wir jetzt in eine Zeit, wo das wie gar nicht drauf ankommt? Aber damit natürlich verbunden ist ja auch die Frage, da verliert ja doch irgendwie die menschliche Arbeit im gewissen Sinn ein bisschen an Wert.
Spannend, also super spannende These. Ich glaube, da gibt es auch wirklich unterschiedliche Menschen. Ich glaube, gewisse Menschen, denen ist es wie egal. Irgendwie, solange das gut ist oder solange sie egal ob Maschine oder Mensch. Und es hat wahrscheinlich andere Menschen, für die ist es wichtig, dass irgendwie da ein Mensch dahinter steht. Aber ich glaube, das ist auch rein so ein emotionales, subjektives Thema. Wahrscheinlich könntest du die Leute sehr gut verarschen. Du müsstest einfach sagen, okay, das ist von einem Mensch produziert worden.
Und wir können es auch gar nicht mehr feststellen. Oder?
Und dann sagen sie, oh, mega lässig. Und wenn du sagst, von der KI, das ist nicht so gut.
Ja, es gibt ein spannendes Beispiel von einer Online-Plattform, wo man kann Fotos von der Haut einschicken kann, wenn man zum Beispiel einen Leberfleck hat und will von einem Arzt ein Urteil, also ein schnelles digitales Urteil, hey, muss ich das zeigen oder nicht? Und nicht so überraschend haben sie jetzt halt festgestellt, dass die Ärzte ab und zu mal falsch liegen. Weil natürlich irgendwie der Computer 100 Millionen vergleichbare Bilder zur Auswahl hat und mit statistischen Angaben ziemlich präzise kann sagen, ist das ein problematisches Hautbild oder nicht? Mhm. Und dort, glaube ich, stellt sich die Frage dann viel weniger, dass wir sagen, ja, Faktor meint schön und gut, aber ich will ja möglichst präzises Ergebnis. Mhm. Und wenn KI mir das kann liefern kann, weil sie 100 Millionen Datenpunkte hat, dann ist mein Vertrauen dann in die KI relativ schnell grösser als in den Arzt.
Also definitiv, du siehst auch mit dem Thema Röntgenbilder, oder? Wenn eine Maschine Millionen von Röntgenbildern angeschaut hat, kennt die Maschine einfach alles als irgendein Arzt, der in seinem Berufsleben, keine Ahnung was, x-tausend Röntgenbilder anschaut und interpretiert. Also dort bin ich schon irgendwie dann eher der Wissenschaftler, der sagt, ja, hey, Zahlen, Daten, Fakten. Also, oder?
Und spannend sind natürlich jetzt schon auch, und das wird uns noch einige Jahre intensiv beschäftigen, die ganzen auch ethischen Aspekte, die natürlich mit dem mitkommen. Hast du das Gefühl, es braucht da noch Regulierungen, um den verantwortungsvollen Einsatz von KI irgendwie zu gewährleisten? Oder ist das wie hoffnungslos, weil irgendwie die Regulierung eh nicht hinterherkommt?
Also ich glaube jetzt gerade bei dem Thema AI braucht es irgendwie wirklich eine sinnvolle Regulierung. Weil das sind jetzt auch eigentlich wenig Companies auf dieser Welt,
die sehr viel Macht haben.
Oder? Und dort bin ich einfach irgendwie als Bürger bin ich immer wie vorsichtig, wenn zu wenig Unternehmen, egal wo die sind und was die machen, irgendwie die ganze Macht haben. Also dort wäre ich ein Freund, dass man da gewisse Sachen würde regulieren. Und ich glaube, das wird auch wie noch spannend, irgendwie mit den US-amerikanischen Unternehmen oder mit den chinesischen Unternehmen. Ich glaube, das ist dann sehr geopolitisch, wer da welche Interessen hat, um die Unternehmen zu regulieren.
Du hast ja eingangs in unserem Gespräch gesagt, dass du dich als Kind hast mögen erinnern an die selbstfahrenden Autos im Comic und so weiter, und heute ist es Realität. Und wenn man jetzt schon so ein bisschen in die Zukunft schaut, gibt es ja fast kein futuristisches Szenario, wo irgendwie nicht aufgrund von den Erfahrungen von den letzten 2-3 Jahren, wie uns wie klar wird, hey, das gibt es entweder schon oder es wird ziemlich schnell möglich werden. Also geht auch ein bisschen in Richtung Dystopie, wo man irgendwie sagt, ui, was kommt da für eine Welt auf dich zu? Was hast du das Gefühl, was kommt da für eine Welt auf uns zu? Ist das eher eine positive?
Also ich bin grundsätzlich eigentlich immer eher der Optimist. Ich sehe eher Chancen als Gefahr. Es gibt andere Personen, die sehen eher irgendwie die Risiken. Ich habe momentan wirklich so ein bisschen die Hoffnung, dass KI wie uns viele grosse Probleme auch lösen können. Beispielsweise im Bereich Nachhaltigkeit, irgendwie mit Food Waste oder medizinische Probleme. Und ich wirklich glaube, KI richtig eingesetzt kann die Intelligenz von ganz vielen Menschen irgendwie schneller neue Medikamente etc. Produziert worden sind. Ich glaube, da eine riesengroße Chance. Auf der anderen Seite auch natürlich eine gewisse Gefahr, dass jetzt eigentlich der Gap noch grösser wird von den Menschen, die KI einsetzen und den Menschen, die KI nicht einsetzen, oder von den Ländern, die KI einsetzen können und den Ländern, die KI nicht einsetzen können.
Gibt also eine KI-Share?
Da gibt es eigentlich wie eine KI-Share. Die sieht man ja teilweise jetzt schon so ein bisschen, beispielsweise in Afrika. KI braucht ja wie schnelles Internet. Und dort hast du dann irgendwie das Dilemma. Oder du hast es natürlich auch das Dilemma, KI hilft vor allem Wissensarbeiter, Menschen, die am Computer arbeiten, und den Mitarbeiter, der irgendwie draussen irgendwie als Hilfsgärtner arbeitet, der profitiert deutlich weniger von KI. Und ich glaube, das ist schon dann irgendwie ein grosses Risiko mit KI, wo man schon irgendwie aufpassen muss, dass die KI-Share Gesellschaften dann nicht noch spaltet.
Du hast gesagt, du schaust natürlich gerne ein bisschen in die Zukunft mit Postfuturum. Was findest du jetzt so in den nächsten 2-3 Jahren die spannendste Entwicklung mit Blick auf KI, wo du sagst, da passiert jetzt gerade etwas Konkretes, Anwendbares, was sehr spannend ist?
Also ich glaube, Zwei Sachen, die ich wirklich selber noch viel mehr ausprobieren möchte, ist einerseits natürlich die KI-Agenten. Also das ist jetzt eigentlich wie so ein bisschen der Next Step, dass eigentlich wie KI nicht nur denkt, sondern auch ins Handeln kommt, dass KI für uns auch Bücher bestellen kann, Flüge buchen, Restaurant, Reservierungen vornehmen. Ich glaube, das sind jetzt alles noch die Case, die ich jetzt selber auch ausprobiere. Das ist überhaupt nicht, sind das Game Changer, weil das geht eigentlich wie schneller, wenn wir das irgendwie direkt machen, irgendein SBB-Ticket kaufen. Aber ich glaube, wie dann so ein bisschen der Next Step, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass ich zum Beispiel einmal KI-Agent sage, hey, das ist irgendwie der Text, das ist die E-Mail-Verteiler, kannst plus minus das Mailing an den Verteiler individualisiert verschicken oder so. Ich glaube, da gibt es dann schon ziemlich viele Use Case, wo häufig früher irgendwie so irgendein Praktikant oder irgendwie ein Mitarbeiter irgendwie gemacht hat, wo die KI-Agenten können übernehmen können, wo man glaub, wirklich definitiv einen Mehrwert hat. Das ist glaub, so ein Case und der andere Case ist wirklich so das Thema Deep Research. Da haben jetzt alle Tools so entsprechendes Feature eingebaut. Und da gerade auch so ein bisschen im Thema Unternehmensberatung, so für Analyse, Konzeptionen etc. Also ich glaube, da sind teilweise Business-Analysten tagelang dran gewesen.
Und heute geht es ein paar Sekunden.
Heute geht es ein paar Sekunden oder ein paar Minuten. Also ein blödes Beispiel, wir haben am Samstag so eine Schulung gemacht. Und dann haben wir irgendwie gedacht, okay, komm, wir haben jetzt mal den Mathe Getränkemarkt, wo ich keine Ahnung hatte, mal analysieren im Dachgebiet, was gibt es da für Player, wie stark wächst der Markt, was ist eigentlich die Zielgruppe, die Getränke macht, wie müsste man da Werbung machen, etc. Hey, und innerhalb von 10 Minuten kommst du irgendwie ein Paper über, wo wahrscheinlich ein Business-Analyst irgendwie eine Woche dran gehockt wäre. Und das finde ich schon nochmal ein richtiger Game-Changer. Nicht, dass man das dann eins zu eins so irgendwie, aber man kann das irgendwie lesen und man hat irgendwie ziemlich viel erfahren und irgendwie für Entscheidungsfindung
extrem
hilfreich, ja.
Was denkst du entlang von dieser Entwicklung, welche Kompetenzen müssen wir uns aneignen, um da irgendwie können Schritt halten und mit all diesen Tools zu arbeiten?
Also ich glaube, es sind verschiedenste Sachen, die wir müssen lernen. Also einerseits irgendwie ist es momentan mega anstrengend, um all die neuen Tools auszuprobieren, mal auszuchecken. Das sehe ich nur schon bei mir. Ich gehe jeden Abend ins Bett und denke, hey, die 5 Tools und die 5 Updates und die 3 Papers hätte ich auch noch lesen sollen.
Was verpasse ich im Moment?
Das verpasse ich alles. Also ich bin irgendwie dauernd in dem, ich habe Sachen verpasst, in dem Stress. Oder? Und trotzdem muss ich mir wie Zeit nehmen, die Sachen auszuprobieren. Und ich glaube dann auch, wie ich muss möglichst viel Zeit irgendwie wirklich investieren, dass ich nachher wie check, wie muss ich prompten. Ich bin nicht so ein Fan. Ich glaube nicht, dass man das irgendwie in einem Tagesworkshop oder in einem Paper, wie ich jetzt richtig kann prompten. Das gibt es und das finde ich alles solid. Aber schlussendlich muss das irgendwie die Erfahrung, glaube ich, selber machen. Das heisst, momentan das ist mein Credo, du musst eigentlich maximal viel Zeit investieren in diesen Tools, auch wenn du jetzt momentan noch nicht den Effizienzgewinn hast, weil es geht alles doch noch langsamer, als wenn ich es eigentlich ohne KI mache, dass du eigentlich dann langfristig irgendwie ein Know-how hast, dass du in ein paar Jahren dann den Effizienzgewinn kannst mitnehmen.
Also du sagst eigentlich, wir müssen eine neue Sprache in einem gewissen Sinn wieder lernen, weil oder? Man muss ein Prompt hat eine gewisse Form, man muss gewisse Inhalte berücksichtigen. Also eigentlich ist wieder wie ein Sprachkurs gefordert. Oder?
Eigentlich genau, wie ein Sprachkurs und dort einfach Wörter lernen, ausprobieren, die Sprache einfach maximal viel reden.
Sven, zum Schluss nochmal mit Blick auf dein Unternehmen, wo Post Futurum heisst, möchte ich gerne nochmal so ein bisschen über die Zukunft ausschauen. Wir beide sind in eine unglaublich spannende Zeit hineingeboren, denke ich immer wieder, weil wir haben irgendwie die 80er, 90er miterlebt, wo noch sehr analog war, oder? Man hat irgendwie noch mit übers Festnetz telefoniert und so weiter und so fort, dass man noch gewisse Sachen erlebt, die absolut nicht digital waren, haben den iPhone-Moment erlebt, sind jetzt bei KI näher dran. Lass uns mal ein bisschen weiter vorspulen, wenn du und ich im Altersheim vielleicht wieder zusammen auf dem Bänkchen sitzen. Was siehst du für eine Welt, wo wir uns dann irgendwie drin bewegen?
Also ich glaube, wir werden auch irgendwie auf dem Altersheim-Bänkchen werden wir irgendwie noch digitale Gadgets dabei haben. Ich kann mir vorstellen, dass man ein Smartphone irgendwie oder etwas Ähnliches irgendwie immer noch wahrscheinlich das relevante Device wird sein. Ich glaube, wir werden im Altersheim schon wie KI uns unglaublich unterstützen, indem es vielleicht dann auch noch mit uns redet, indem es vielleicht dann auch Alarm schlägt, wenn wir irgendwie auf den Boden fallen oder so. Ich glaube, das wird
Blutdruck
aufgeht, etc. uns erinnern, dass wir Medikamente einnehmen etc. Ich könnte mir auch noch vorstellen, dass bis wir im Altersheim sind, dass sogar noch irgendwie ein neues Device, das vielleicht sogar noch mehr mit uns irgendwie
am Körper verbunden ist.
Ich weiß nicht, ob das in Form von irgendwie brüllen oder dass man es noch inversiver eigentlich mit dem Internet, mit KI verbunden sind. Ich gehe aber davon aus, auch wenn wir noch im Altersheim sind, dass wir trotzdem dann noch Lust haben zum analogen Jassklopfen und ein analoges Bier trinken und am nächsten Tag wieder irgendwie mit unseren digitalen Gadgets irgendwie beschäftigt sind. Ich glaube, das wird eine sehr hybride Welt, wo wir dann zusammen werden alt werden.
Sven, ich freue mich auf den analogen Jass. Ich danke dir ganz herzlich für den Einblick in die KI-Welt und dein Arbeiten. Vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Das war die neueste Folge von Changemaker. Schön, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Mit Max freue ich mich über deine Bewertung von dem Podcast auf Spotify oder Apple Podcast. Oder ganz direkt ein Feedback an mich via martinoswald.ch. Ja, vielleicht hast du ja auch eine Idee, wer unbedingt mal Gast bei mir sein sollte. Ich bin gespannt. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge.